Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zusammen. Da bin ich wieder, am letzten Tag im November mit der Folge 501. Die Folge 500 ist auf sehr, sehr positive Resonanz gestoßen. Natürlich gibt es immer einige, denen dies oder jenes nicht passt oder die der Meinung waren, man hätte das Thema besser herausarbeiten sollen oder überhaupt ein anderes Thema. Gut, man kann es sich allen recht machen. Gedanken lesen kann ich auch nicht und Wunschkonzert ist ja CC2 nie gewesen, sondern er ist ein Spiegel dessen, was technisch in der Gesellschaft um uns herum vorgeht, manchmal sogar was politisch vorgeht, wenn es in irgendeiner Art technisch bedingt ist oder durch die Technik erst möglich gemacht wurde oder die Technik, und damit meine ich auch das Internet, die Internettechnologie in irgendeiner Art einschränkt oder gar bedroht. Das heißt, man könnte den ganzen Tag Politikerschelte betreiben, aber das ist natürlich auch albern. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Dinge, die nicht in Ordnung sind von der technischen Seite, auf die Dinge, die neu sind im Bereich Technik, Computertechnik, Wissenschaft. Und genau das ist der Weg, den ich auch weiter beschreiten werde. Ich möchte mich bei allen bedanken, die Glückwünsche gesendet haben. Ich konnte sie bis jetzt noch nicht mal alle lesen. Es war wirklich überwältigend. Auf unterschiedlichsten Wegen sind die eingetroffen. Ich finde es wirklich toll, was für eine Resonanz da doch kommt. Und auch diese asynchrone Art, mit der wir uns ja vor Jahren schon angefreundet haben zu arbeiten, nicht Radio raus und weg, sondern on demand. Das, was woanders später kam, haben wir von Anfang an gemacht. Man kann uns hören, wann und wo und wie lange man will. Hören Sie uns bitte weiter. Vor gar nicht allzu langer Zeit, es wird gerade mal 3-4 Sendungen her sein, habe ich gesagt, wie blöde sind die Amerikaner eigentlich mit ihrer Barbie-Puppe da, die sie ausgestattet haben mit einem WLAN-Anschluss, mit Mikrofonen, mit Lautsprechern, mit der man begrenzt kommunizieren kann und das über irgendeinen Server eines Dienstleisters, denn die Puppe selbst ist blöde, genau wie die Idee. So, und was ist jetzt passiert? Naja, das, was passieren musste. Matt Jakubowski, das ist ein Sicherheitsforscher von NBC Chicago, der hat diese kleine Puppe gehackt. Natürlich nur die Technik, er hat sie wohl nicht auseinandergenommen. Ja, vielleicht doch, wer weiß es ja nicht. So, und er hat nachgewiesen, dass er von außen auf das Mikrofon von Barbie zugreifen kann. Dass er von außen auf den Lautsprecher zugreifen kann. Dass er Antworten von Barbie manipulieren kann. Das heißt, wenn man sagt, hör mal, wie geht's dir heute? Und die würde sagen, ach, mir geht's gut, wie geht's dir denn? Könnte er sagen, lass mich in Ruhe, du Idiot. Oder irgend so etwas. Also er ist durchaus in der Lage, das gesamte Ding zu manipulieren. Und er kann natürlich alles, was das Mikrofon dieser eingebauten blöden Puppe hört, mithören und auswerten. Also, diese blöde Idee, diese Puppe mit einer Technologie auszustatten, die das Abhören und Ausspähen und Hacken geradezu herausfordert, die ist viel, viel schneller kaputt gegangen, als man sich das denken konnte. Ja, und der Hersteller selbst sagt natürlich, eigentlich der Betreiber der Cloud, wo die ganzen Abfragen und die ganzen Mikrofonaufzeichnungen und alles, was das Teil sonst noch macht, landen, der sagt, ja, ja, wir sind uns bewusst, dass man das hacken kann und dass man da irgendwie etwas manipulieren kann. Fertig, aus. Schön raus aus der Geschichte. Es ist nicht das einzige Spielzeug, es gibt auch andere Spielzeuge, die von solchen Angriffen bedroht sind. Umso mehr Technik drinsteckt, umso mehr, sagen wir mal, Billigtechnik drinsteckt, wo man nicht daran geht, dass man zuerst den Datenschutz hoch aufhängt und dann innerhalb des Datenschutzes das Machbare macht. Alle diese Teile werden früher oder später gehackt werden, manipuliert werden und ein paar Wochen später wird es wieder keinen Menschen mehr interessieren. Da sitzt eben eine Puppe und irgendjemand sitzt in Australien am Strand und kann mithören, was nicht nur das Kind, sondern was auch die Eltern erzählen, wenn das Kind irgendwelche Sachen erzählt bekommt, mit der Puppe im Wohnzimmer sitzt oder sonst was. Eine blöde Idee, aber die Menschen, die so etwas einsetzen, entweder sie wissen es nicht, weil sie technisch nicht so begabt sind wie viele unserer Zuhörer, aber dann sollten sie, unsere Zuhörer, den Leuten sagen, hier, kauft nicht so einen Scheiß, kauft nicht so eine Wanze, kauft nicht so ein Abhörwerkzeug, versucht nicht, eure Kinder auszuspionieren, am Ende werdet ihr selbst ausspioniert. Das Wissen gibt's doch raus. Besprecht das doch auf der Arbeit. Sagt doch eurem Arbeitskollegen, du, hör mal, so und so, du hast so eine Tochter, kauft dir nicht so eine blöde Puppe da. Erzählt das einfach weiter. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen, dass solcher Kram Mist ist und nicht in unsere Gesellschaft gehört. Fertig. Wie komme ich jetzt von Mist auf Windows? Naja, ist egal. Also, das Windows 10, das beste Windows, was es je gab. Man tönt ja von Seiten des Herstellers kräftig und haut die Werbetrommel und so weiter. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen, dieses Windows 10 installiert sich heimlich, ohne dass der Anwender es will. Auf Windows 7, auf Windows 8 und so weiter. Selbst wenn man Updates verboten hat. So, und das schaufelt sich da 6 bis 7 Gigabyte über das Internet, auf Kosten des Nutzers natürlich, auf die Platte und wartet dann, bis winzig war ich, irgendwo auf den Knopf drückt und sagt, jetzt will ich Windows 10 haben und wutsch, dann ist es da. So, dass diese ganze Geschichte irgendwo ein bisschen problematisch ist, das wissen wir alle. Und dass Microsoft nicht meinen Traffic benutzen darf, wenn ich irgendeinen Vertrag habe mit einem Provider, dass ich im Monat so und so viel Up- und Download haben kann und Microsoft im Hintergrund schiebt heimlich Gigabyte für Gigabyte über meinen Account, über auf meine Kosten und macht mein Kontingent quasi platt. Dass das nicht richtig ist, wissen wir auch. So, ändern kann das eigentlich nur ein Gericht, aber dazu müsste man klagen, oder die Politik, aber die hat andere Sachen zu tun. Ich sage jetzt nicht was. So, jetzt gibt es aber eine Gruppe, die in den USA aktiv geworden ist. Die wollen eine Sammelklage anstreben gegen Microsoft, weil viele der Rechner, die ein Update erhalten haben, jetzt nicht nur dieses versteckte Windows 10 Update, sondern generell Updates für Windows 10, was schon installiert war, deren Rechner anschließend nicht mehr liefen. Da gab es ja nun diverse Probleme. Entweder die konnten sich nicht mehr anmelden, es gab keine Passwortgeschichte mehr, oder man hat auch heute noch einen Blue Screen erhalten, blauen Bildschirm und nichts geht mehr und so weiter. Diese ganzen Schwierigkeiten, muss man mal sagen, natürlich sind die von Microsoft verursacht. Aber wenn man sich überlegt, wie viele unterschiedliche Rechner es auf dieser Welt gibt, wie viele unterschiedliche Hardware-Ausstattungen diese Rechner haben. Das heißt, diese unendlich vielen Kombinationen von Hardware, da soll ein armes kleines Programm, naja, klein ist es nicht, wie Windows 10, auf jedem dieser Rechner problemlos zu installieren sein und laufen, das ist eine Aufgabe, die kann man nicht bewältigen. Jedenfalls nicht mit dem Verstand, den wir im Moment auf dieser Welt haben. So, und dass da etwas schiefgehen kann, das ist klar. Wenn aber diese ganzen Sachen zentral gesteuert werden, wenn es dem Hersteller des Betriebssystems gerade passt, dann muss er auch die Verantwortung dafür übernehmen. Aber da drückt er sich. Denn wenn man sich die AGBs ansieht, was ja kein Mensch macht, und durchliest, hätte wahrscheinlich auch nicht viel Sinn, weil man das meiste davon nicht versteht, und dann die AGBs bestätigt, also erklärt, dass man damit einverstanden ist, dadurch, dass man ein Häkchen setzt. Und ich gehe mal davon aus, dass 99% aller dieser AGBs einfach weggeklickt werden. Klick hin, fertig. Weil erstens, man kann sowieso nichts dran ändern. Zweitens, man versteht sowieso nicht, was da drin steht. Und drittens, da 10, 20 Seiten sowas zu lesen und dann auch noch zu wissen, was meinen die eigentlich, geht überhaupt nicht. Also diese RGBs, die sagen aber ganz klar, dass, wenn man ihnen zustimmt, dass Microsoft nicht haftbar gemacht werden kann, wenn bei einem Update oder Ähnlichem irgendetwas mit dem Rechner passiert und irgendwas nicht mehr läuft hinterher. Oder vielleicht sogar, wie in extremen Fällen, behauptet wird, die Hardware defekt oder unbrauchbar geworden ist. Das ist also ausgeschlossen bei AGB. Ich selbst zweifle an, dass solche AGBs, die weltweit nicht verstanden, nicht gelesen und auch nicht rechtens sind in allen Einzelteilen, dass die überhaupt gültig sind, gültig sein können. Wenn jeder das verstehen würde, würde wahrscheinlich keiner zustimmen. Aber da die Leute angewiesen sind auf das Betriebssystem, stimmt man zu, ohne zu verstehen, wem oder was oder wofür man die Zustimmung erteilt hat. Also nur mal so gesagt, es tut sich etwas, es formieren sich in den USA zumindest einige Gruppen, die eine Sammelklage gegen Microsoft anstreben wollen, und es ist überhaupt noch nicht abzusehen, ob da etwas dabei herauskommt für die Anwender. Wenn, das wäre natürlich der absolute Hammer, denn es müsste ja wirklich in die Richtung gehen, dass solche AGBs generell ungültig sind, wenn sie nicht so einfach, so prägnant sind, dass sie jeder durchschnittlich Begabte verstehen kann. Also ich auch. Herzlichen Glückwunsch, Google. Ja, eigentlich nur ein Teil, also Google Street Map. Warum? Google Street Map ist 5 Jahre alt geworden. Ich meine, am 18. November, sowas war das, vor 5 Jahren, wurde dieser Straßenguckdienst online gestellt. Vielleicht können Sie sich erinnern, was es damals für einen Riesenaufruhr gegeben hat, weil viele Leute gesagt haben, ich will das nicht, ich will nicht mein Haus im Internet haben. Man hatte Angst, dass Google Street Map mit ihren Kamerawagen über Zäune und Hecken guckt und das dann irgendwo veröffentlicht. Alles das, was uns als Privatfotografierer nicht gestattet ist, das hat Google einfach gemacht. Und da hat es viel, viel, viel Aufruhr gegeben. Hauptsächlich in Deutschland. Nicht nur, aber hauptsächlich. Ja. Und dann sind sogar die Datenschützer gekommen und haben es geschafft, durchzusetzen, dass Google jeden, der sich beschwert fühlt, auch die Fotos seines Eigentums, seines Hauses verpixeln muss, also unscharf, unerkennbar machen muss. Teilweise kann man schemenhaft noch was erkennen, aber eben nur schemenhaft. So, das war natürlich Mordsarbeit. Man stelle sich vor, Google schickt Autos um die ganze Welt, na nicht um die ganze, aber doch um einen Großteil der bewohnten Welt und nimmt alles auf mit unendlich vielen Fotos. Und nagelt die anschließend auch noch zusammen. Mit einem Mordsaufwand, nicht nur die Rechenleistung, auch die Arbeitsleistung ist ja dabei zu betrachten. Und dann kommen so ein paar irre Deutsche, und das waren schließlich 244.000 Anträge, die gestellt wurden, und sagen, machst du Haus weg, machst du Bild weg, ich will den Garten da nicht haben, ich will dies und jenes nicht. So, und Google war dazu verpflichtet und hat es auch treu gemacht. So, dass die irgendwann die Schnauze voll hatten und haben gesagt, jetzt reicht es. Das hat jetzt natürlich zur Folge, dass die meisten der angebotenen Bilder alt sind. Die werden in Deutschland nicht mehr erneuert. Das heißt, wir gucken in die Vergangenheit. Also es ist so eine Art Geschichtsbuch. Jetzt mal vom Ansatz her, aber in 10 oder 20 Jahren ist ein richtig schönes Geschichtsbuch. Komm, wir fahren mal durch Köln. Wie war denn das früher? Das kann man dann von zu Hause, vom Sessel aus machen. Aber wie es heute aussieht in 20 Jahren, das wird man dann nicht mehr sehen können, weil Google nachvollziehbarerweise ja sagt, warum sollen wir wieder unsere Autos losschicken und Bilder machen? Und anschließend haben wir Mordsarbeit, die ganzen Anträge zu bearbeiten und den ganzen Kram wieder zu verpixeln. Also, man kann es schon verstehen, aber damit ist natürlich dieses Straßenguck in Deutschland auf eine Art und Weise ausgehebelt worden, wie es weder die Datenschützer vorgehabt haben, noch Google sich hätte vorstellen können. Es ist im Grunde genommen tot. Es lebt noch, natürlich, es ist noch da. Aber die alten Sachen, die da drin sind, 6, 7 Jahre alt, denn die haben ja schon vorher angefangen, Fotos zu machen, bevor sie den Dienst gestartet haben, die werden immer uninteressanter. Vielleicht irgendwann haben sie dann einen geschichtlichen Wert. Also, alles hat Vor- und Nachteile. Und jeder, der Google Street Web mal gesehen hat, das ist natürlich zum Teil eindrucksvoll. Und ich habe mir solche Sachen mal angeguckt, vor allen Dingen irgendwo russische Grenze, wenn man dann sieht, wenn die da über die Grenze gefahren sind, haben sie teilweise gemacht, wo sie gedreht haben oder irgendwo in den Karpaten oder Ukraine oder sonst wo, in so entlegenen Gegenden, wie es da aussieht. Es ist wirklich interessant. Aber Köln würde man da nicht mehr wiedererkennen. Nun werden Sie vielleicht sagen, ich habe aber letztens wieder so ein Google-Auto gesehen. Ja, die fahren ja nach wie vor durch die Gegend. Aber die nehmen Kartenmaterial, Daten für Kartenmaterial auf. Da kommt etwas Neues, Großes auf uns zu. Man will ja wirklich Kartendaten haben, online und live Navigationsdienste anbieten, die in den Ländern, wo Google nicht eins aufs Maul gekriegt hat, auch mit aktuellen Bildern versorgt werden. Und bei uns weiß ich nicht, ob da überhaupt in der Richtung etwas kommt, aber es gibt ja auch andere Dienste. Nur die, Microsoft zum Beispiel, Nokia und so, die haben noch gar nichts veröffentlicht. Die sind einfach nur erschrocken, was mit Google Street Map passiert ist und sagen, nee, hören wir lieber auf, lassen wir sein. Also man kann und man muss geteilter Meinung sein. Ob man das eigene Haus, den eigenen Garten für alle weltweit sichtbar haben will und dafür aber auch unendlich viele andere sehen kann, oder ob man sagt, nee, ich will das nicht und dann wie in Deutschland jetzt mit alten Bildern leben muss, mag jeder selbst für sich entscheiden. Haben Sie schon mal was von Mapillary gehört? Das schreibt sich Mapillary. Und das ist natürlich dann unter mapillary.com im Internet. Schauen Sie sich das mal an. Das ist ein Crowdsourcing-Projekt einer Firma, die aus Schweden, die versuchen will, so etwas wie Street View zu machen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Die sammeln Bilder und die rufen alle Menschen auf, die mitarbeiten wollen, mit einer speziellen App, die man laden kann, Bilder zu machen und sie ihnen zu schicken. Das ist natürlich noch viel, viel schwieriger als das, was Google gemacht hat. Denn man muss sich vorstellen, Google fährt durch die Straßen, macht Bilder, die liegen alle zusammen. Man weiß, was, wo, wie aufgenommen worden ist. Man näht die zusammen und fertig ist der Kram. Die hier haben einen Flickenteppich. Die müssen also gucken, jetzt habe ich da ein Bild von dem Haus in der Straße und dann am Anfang und dann von der Nebenstraße und dann von einem anderen. Das ist unglaublich schwierig. Aber die haben das wohl softwaretechnisch recht gut gelöst und die wollen die ganze Welt in 3D darstellen. Die haben auch eine sehr mächtige Software, die aus einer ganzen Menge aus vielen 2D-Bildern 3D-Ansichten berechnet, sodass man auch von Bildern, die am Boden gemacht worden sind, dann quasi wie von oben da drauf sehen kann. Und naja, was hat man vor? Man will ein offenes Straßenguck schaffen. Jetzt darf ich ja nicht mehr Street View sagen, weil das ja ein Produkt von dem Datenkragen ist. Und da will man dann eben so etwas in der Art wie OpenStreetMap machen. OpenStreetMap, wenn Sie es nicht kennen, gucken Sie mal im Internet danach. Ganz, ganz wichtig. Das ist eine freie Straßenkarte, die nur von Benutzern angefertigt worden sind, die durch die Gegend laufen mit GPS-Empfängern oder mit ihrem Telefon, wo ein Empfänger eingebaut ist, und dann Daten übermitteln und Koordinaten übermitteln. Und diese sind zusammengenäht worden zu einer wunderbar hochqualitativen Straßenkarte mit vielen Gebäuden, mit Hausnummern, mit Bezeichnungen, mit Läden, mit allem, was da so ist. Und die ist vollkommen kosten- und werbelos. oder kostenfrei und werbefrei. Na, egal. Auf jeden Fall ist sie frei. Sie ist nicht so mächtig und braucht nicht so unglaublich viele Ressourcen, wie das bei Google Street View ist. Und dieses neue Kartenmaterial, was mittlerweile auch zur Navigation geeignet ist, da gibt es also auch Navigationssoftware, alles kostenlos, alles frei, alles von Benutzern gemacht, alles von Leuten, die da wohnen oder die Urlaub machen oder rumlaufen und die Daten zur Verfügung stellen. Also ein weltweites benutzerfreundliches Produkt, welches von den Benutzern gepflegt und gehegt wird. Und sowas soll auch von Mapillary ins Leben gerufen werden. Die haben also mittlerweile 40 Millionen Bilder in ihrer Datenbank umgewandelt in 3D-Objekte und hoffen, dass sie in den nächsten 5 Jahren so die ersten Objekte vorzeigen können, wie sowas dann wirklich läuft, ob es gut läuft, ob es Street View in irgendeiner Art das Wasser reichen kann oder besser ist, kann man natürlich heute noch nicht sagen. Auf jeden Fall, dieses Irrsinnsprojekt arbeitet mit einer Bilderkennung, die in der Lage ist, Ähnlichkeiten auf Bildern herauszuarbeiten, um Bilder dann zuzuordnen, damit man also weiß, wo ist das gemacht, wo kommt das hin, wo gehört das hin. Also ein automatisches Puzzleprogramm, welches aus den gepuzzelten Bildern dann ein großes macht. Eine schöne Sache, sollte man sich wirklich ansehen, und ich finde solche Benutzerprojekte, wo alle mitarbeiten können und was dann hinterher auch allen gehört, finde ich einfach nur klasse. Wirklich nur klasse. Zwerge, dafür habe ich was übrig. Ja, komm, jetzt kommen wieder die, die sagen, das ist politisch nicht korrekt. Die heißen, was weiß ich, wie kleinwüchsig oder sonst was. Nee, die meine ich ja gar nicht. Ich will ja nun keine Mitbürger beleidigen. Nein, ich meine Technikzwerge. Und da ist jetzt etwas passiert, finde ich also ganz wahnsinnig. Die Raspberry Foundation, also die den Raspberry Pi in den verschiedensten Versionen auf dem Markt haben, die hat jetzt den Raspberry Zero auf den Markt gebracht. Oder der heißt, glaube ich, Raspberry Pi Zero. So heißt er richtig. Und das ist keine Nullnummer, sondern das ist ein kleines Teil, welches für $5 verkauft werden soll. Gut, im Rest der Welt. In Deutschland werden da schnell 10 Euro draus. Aber das ist ein anderes Thema. Und der Raspberry Pi ist ja nun wirklich ein Welterfolg, muss man so sagen. Der ist, glaube ich, über 250.000 Mal verkauft worden bisher. Und die Preise, wissen wir alle, je nach Art und Ausführung von 25 bis knapp 40 Euro. Und die Leistungsfähigkeit ist einfach irre für diesen Preis, wirklich nur irre. So, und der Kleine, naja, der ist, wenn er viel preiswerter ist, muss ihm ja irgendwas fehlen, das ist ja klar. Also sonst hätte man gleich den Großen billiger machen können. Der hat also nicht diesen Pfostenstecker drauf, wohl die Ports herausgeführt. Da kann man also wieder Pfostenstecker drauf nageln oder löten, wer es denn kann. Der hat keinen analogen Videoausgang, der hat keinen Audioausgang, der hat nur einen USB-Port und dann auch noch nur so ein Mini-Port. Also wenn man da Tastatur und Ähnliches anschließen will, muss man einen externen Hub anschließen. Der hat, was hat er denn noch nicht, waren noch so ein paar Sachen. Was er auf jeden Fall hat, ist die Micro-SD-Karten-Slot, der ist drauf. Achso, Netzwerkbuchse hat er auch nicht. Das müsste man dann auch über USB und einen Adapter wieder machen. Ja, und er hat die Leistungsfähigkeit, ja, gegenüber dem ersten Raspberry ist er deutlich schneller, nach allem, was ich gelesen habe. Ich habe leider so ein Ding noch nicht. Und er ist wesentlich kleiner, aber was soll ich Ihnen das erzählen? Gucken Sie mal im Internet auf die Raspberry-Seiten, da wird er im Moment vorgestellt und überall durchgekaut. Auch zerredet, weil man damit nicht großartig was machen können sollte. Das ist aber sachlich falsch. Nach den Daten, was das Ding hat, kann man hier sicherlich irgendwo für jede Art der Steuerung einen solchen Raspberry einsetzen. Und dadurch, dass er ja eine USB-Schnittstelle hat, da kann ich ja nun anschließen, was auch immer ich will. Achso, Kameraschnittstelle ist auch weggefallen, die hat er auch nicht, fällt mir gerade ein. Da kann ich eine Steuerung bauen, die ich irgendwo autark laufen lasse mit wenig Strom Und fertig ist die Geschichte. $5 oder vielleicht knapp 10 Euro oder vielleicht nächstes Jahr bei uns auch noch weniger. Das ist für ein vollwertiges System, auf dem eine Linux-Art läuft, an etwas, naja, vielleicht ein bisschen abgemagertes, denn er hat nur 512 Megabyte Arbeitsspeicher. Das ist also schon eine Nummer und ich finde es nur eine kleine Sensation auf jeden Fall. Man sollte sich den anschauen für Hobbyisten, für Bastler, für Industriesteuerung oder wo auch immer, sollte dieses Gerät eigentlich durchaus ausreichend sein. Denn wenn ich ein autarkes System habe, kann da sogar noch an den HDMI-Anschluss meinen normalen Monitor anschließen. Der ist natürlich geblieben, der HDMI-Anschluss. Weggefallen ist aber der Anschluss für das spezielle Display, was man da draufstecken konnte. Genau wie eben schon für die Kamera, was ich da sagte. Also, der kleine Raspberry, der Zero, ist ein ganz interessantes Teil. Ich denke, irgendwann werde ich so ein Ding oder mehrere haben und werde mal gucken in der Sendung, was man damit machen kann. Im Grunde genommen gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu erzählen, aber ich möchte hier an dieser Stelle so einen kleinen Blick in die ganz nahe Zukunft werfen. Diese Woche haben wir wieder Fernsehproduktionen und ich bin mächtig dabei, das vorzubereiten, weil das doch immer eine Menge Arbeit ist. Ich werde etwas über DAB Plus erzählen. DAB Plus ist ja so in der Öffentlichkeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten, rein thematisch, obwohl sich da ja nicht so viel getan hat, ist es doch interessant, das Thema wieder aufzuwärmen. Erst sollte ja unser UKW-Rundfunk abgeschaltet werden, jetzt eigentlich, dieses Jahr schon. Dann wurde es verschoben und jetzt hat man es nach oben offen gelassen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass Milliarden von UKW-Rundfunkempfängern plötzlich stumm bleiben würden, das traut sich auch kein Politiker, noch nicht mal bei uns in Deutschland. In Norwegen hat man es abgeschaltet, da hat man auch andere Situationen, da ist das alles anders. In der Schweiz denkt man darüber nach, UKW abzuschalten. So, und bei uns haben wir DAB respektive DAB Plus, was ein Unterschied in der Dekodierung ist und in der Möglichkeit zur Übertragung von Informationen. Ich möchte hier mal einen Blick drauf werfen. Mal sehen, wie diese Dinge aussehen. Ich möchte es einfach nochmal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rufen und auch mal zeigen und sagen, dass man kleine Empfänger für kleines Geld kaufen kann und dass man, wenn man, naja, ein Fenster hat, wo man das Geld rauswerfen könnte, auch in Luxuskarossen ein DAB Plus Radio, fähiges Radio, was ja nur ein Chip zusätzlich drin hat, für plus 500 Euro kaufen kann. So, das war's schon wieder. Diesmal nicht so lange. Also, man musste den Zuhörer nicht immer ermüden, vor allen Dingen mich nicht, denn das ist ja auch eine Menge Arbeit. Kann man sich ja so vorstellen. Ich bitte darum, einfach nochmal bei uns in den Shop zu schauen. Bedanke mich bei denen, die zwischenzeitlich gespendet haben. Das wird ja dann in der Fernsehsendung nochmal thematisiert. Die Spender, die den Wunsch geäußert haben, beziehungsweise die erlaubt haben, dass sie genannt werden, werde ich dann da nennen. Bis dahin bitte ich, einfach fleißig im Shop einzukaufen. Tu den Daumen nach oben, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ist ja noch warm, wird ja auch nicht so schnell kalt, jedenfalls vor Weihnachten nicht mehr. Und sage bis nächste Woche Montag, dann ist die Fernsehsendung wohl im Kasten, aber Sie haben sie noch nicht gesehen. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.